Wir sind Gott wieder von Herzen dankbar, dass wir hier sein können, um sein teures und heiliges Wort zu betrachten und uns neu segnen zu lassen mit dem Segen des allmächtigen Gottes. Er sprach zu Abraham: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Abraham war im Besitz der Verheißung und deshalb wurde er gesegnet. Alle von Gott Gesegneten sind im Besitz der Verheißung, die er gegeben hat. Es gibt keinen Segen Gottes, es sei denn, man ist im Besitz der Verheißung. Selbst Menschen, die irgendeinen Segen von Gott empfangen wollen, müssen zunächst das Wort der Verheißung von Herzen glauben, damit es an ihnen und an ihnen und in ihnen zur Erfüllung gelangen kann. Und es gibt eine biblische, dass wir die größten und kostbarsten Verheißungen haben und nicht nur haben, sondern erleben dürfen, empfangen dürfen, was Gott uns aus Gnaden zugesagt hat. Wir sind froh über die Segnung, die wir jedes Mal empfangen können, wenn wir zusammen sind. Dafür haben wir die Verheißung, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Jede Segnung Gottes ist an eine Verheißung geknüpft. Und alle, die den Verheißungen Gottes glauben, sie empfangen den Segen des Herrn. Weshalb? Weil das Wort des Herrn in ihrem Herzen Wohnung genommen hat. In der Zeit, in der wir jetzt leben, kommt es darauf an, anzunehmen und von Herzen zu glauben, was Gott für diese Zeit bestimmt hat. Andernfalls gehen und glauben wir an Gott vorbei. Und bei Gott gibt es nicht nur irgendeinen Glauben, der in der Luft schwebt, sondern ein Glaube, der gegründet ist auf dem untrüglichen Worte Gottes. Wir sind in der Zeit angekommen, in der nichts anderes als Gottes Wort gepredigt werden kann. Ich denke noch an die Tage und an die Monate, vielleicht schon vor 2, 3 Jahren, als Begriffe wie 7 Donner oder das 7. Siegel und allerlei im Gespräch war und die Menschen dieses und jenes glaubten oder erwarteten. Es hatte mich alles sehr bewegt. Ich war gerade in Marseille, Frankreich, und wachte an einem Morgen früh auf, es war im Winter, lese 2. Timotheus, Kapitel 4, von Vers 1. Und ich wusste gar nicht, was es sollte und was es bedeutete. Ich war auf wie ein Gebot, so erging's an mich. Und ich las diese Worte hier: Ich beschwöre dich vor dem Angesicht Gottes und Christi Jesu, welcher dereinst Lebende und Tote richten wird, bei seiner Erscheinung und bei seiner Königsherrschaft, verkündige das Wort, tritt damit auf, du magst gelegen oder ungelegen kommen, überführe, weise zurecht, ermahne, mit allem Aufwand von Langmut und Belehrung. Ich brauchte gar nicht mehr weiter zu lesen, obwohl weiter geschrieben steht, denn es wird eine Zeit kommen, da wird man die gesunde Lehre unerträglich finden und sich nach eigenem Gelüsten Lehre über Lehre beschaffen und so weiter. Aber als ich das gelesen hatte, verkündige das Wort, tritt damit auf. Ich wusste genau, was das für mich zu bedeuten hatte. Keine Spekulationen, nicht das, was man für möglich halten kann oder erwartet, wird geschehen, sondern das, was Gott in seinem Worte verheißen hat. Alles andere wird sich finden und wird Gott in seiner Gnade, wenn die Zeit gekommen ist, tun, ohne dass er jemand benötigt, der darüber posaunt. Gepredigt wird das Wort Gottes. Und ich habe gemerkt, auch jetzt in den 5 Wochen in Übersee, wo immer Menschen anfangen zu fantasieren und den Boden des Wortes Gottes verlassen, da ist ein Durcheinander, das niemand wieder gut machen kann. Es findet sich kein Mensch in all dieser Fantasie zurecht und einer redet am anderen vorbei. Wenn wir aber nur das verkündigen, was in der Bibel geschrieben steht, dann empfangen wir die gleiche Belehrung und Unterweisung und können zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Andernfalls nicht. Es wird jeder nach seinem eigenen Ermessen das, was er glauben will, glauben und den Rest liegen lassen. Und das geht nicht. Wir sind der Überzeugung, dass wir in dieser Zeit zum Worte Gottes zurückgebracht worden sind. Nicht um es abermals zu verlassen, sondern darin zu bleiben nach dem Wort der Schrift. Wenn meine Worte in euch bleiben und ihr in mir bleibt, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt, und es soll euch zuteil werden. Wir sind an nichts anderem interessiert, als an dem, was in der Heiligen Schrift geschrieben steht. Sollte Gott darüber hinaus Dinge tun, die wir noch nicht wissen, dann werden wir uns herzlich darüber freuen und dabei sein, jubeln und jauchzen über das, was er tut. Was aber die Verkündigung betrifft, so haben wir hier genügend zu verkündigen, ohne dass wir uns in Spekulationen hineinbegeben müssen. Und möchte Gott besonders in den Ländern Europas über uns allen wachen, dass wir weder Spekulationen von uns geben, noch unser Gehör schenken, wenn nämlich niemand bereit ist, von all den wahrhaft Gläubigen auf Dinge zu hören, die nicht in der Bibel schwarz auf weiß geschrieben stehen, werden die anderen sie nicht verkündigen können. Stimmt's oder nicht? Es wäre drüben genauso. Wenn man den Spekulationen kein Gehör schenkte, könnten sie nicht an Mann gebracht werden. Aber als erstes, man beginnt zu hören. Denn es ist ja immer sehr interessant, was da so aus dem Sack herausgelassen wird. Aber für uns nicht. Für uns ist nur das interessant, was Gott uns in dieser Zeit verheißen hat. Wir haben die Geschichte mit Hiob durchgenommen, mit der praktischen Wiedererstattung alles dessen, was uns verloren gegangen ist. Wir glauben, dass Gott uns herstellt und dass er seinen Segen offenbaren wird. Aber alles in den Richtlinien und Grenzen der Heiligen Schrift. Nichts darüber hinaus. Und ich möchte alle, die vielleicht Mühe haben, diesen Ausführungen zu folgen, Folgendes sagen. Als jemand zu Bruder Branham kam und sagte, hör mal, wenn aber die 7 Siegel geöffnet werden, dann ist das ja etwas, das überhaupt nicht in der Bibel geschrieben steht. Und wisst ihr, was Bruder Branham tat? Er sagt, Moment einmal, das ist, was du denkst. Er sagte wörtlich, alles, was Gott offenbart, ist in seinem Worte. Amen. Jawohl. Und das wäre doch eine so verfängliche Frage gewesen, nicht? Unter dem Vorwand, meinetwegen das 7. Siegel zu verkündigen, kann man doch alles Mögliche erzählen. Wer kann es kontrollieren? Das gibt's überhaupt nicht. Alles, was wir sagen, muss in der Heiligen Schrift geschrieben stehen. Irgendwo ist ein Anhaltspunkt, ein Hinweis, eine Verbindung, die wir nur finden müssen, um dann zu wissen, was Gott mit uns vorhat. Das, was im Laufe der vergangenen Jahre unter der Fahne dieser Begriffe umhergereist ist, ist zum größten Teil zu Schanden geworden. Wenn man darüber nachdenkt, unser Bruder Liebling aus Jerusalem, der hier war in Krefeld 14 Tage, der sagte mir, Bruder Frank, es sind 22 Brüder in Jerusalem, die alle den Anspruch stellen, die beiden Zeugen zu sein. Da habe ich ihm gesagt, dann sollen sie sich alle in die Haare fallen und es auskämpfen, denn keiner von ihnen ist sowieso. Nicht? Und was ist es? Sie gehen alle dorthin und möchten alle die beiden Zeugen sein. Dann streiten sie doch miteinander, wer wohl am meisten das Recht hat, ein Zeuge zu sein. Die sollen doch alle baden gehen und ihr Zuhause finden und kein Unheil anrichten. Und als die zwei noch zum Präsidenten gingen und sagten, der Messias für euch ist schon unterwegs, hat er gefragt, wo ist er denn? Und dann sagten sie, der ist schon in Indien. Er hat gesagt, mein Gott, sagt, ich habe schon vieles gehört, aber dass unser Messias aus Indien kommen soll, das ist mir neu. Nicht? Und was ist es? Ungläubige Leute werden mit solchen Wahnsinnsideen bekannt gemacht. Und das eine sage ich euch heute schon. Die Heiden, die kann jeder Dumme betören, aber nicht die Juden. Die Juden bleiben jungfräulich und rein, so sagt es die Heilige Schrift, bis ihre Zeit kommt. Die wird keiner von den Zeugen verführen, keiner. Die Juden warten, bis ihre Stunde geschlagen hat. Und dann verschwinden auch all die Zeugen, die können dann gar nichts mehr bestellen, nicht? Aber was ist es? Es sind so viele Dinge, die einfach getan werden, um das Echte in Misskredit zu bringen. Und das tut uns so leid. Denn wir wissen, es ist ein Wort geoffenbart worden in dieser Zeit wie nie zuvor. Aber wir sind genauso ehrlich, genauso wahrhaftig in unserem Herzen, dass wir bekennen, dass es Aussprüche Bruder Brennims gibt, die, wenn wir zwei verschiedene Predigten hören, dass zwei verschiedene Dinge gesagt werden und die wir dann zum Worte Gottes zurücknehmen müssen, um die endgültige Antwort zu finden. Es gibt keine zufriedenstellende Antwort, es sei denn, man findet sie in der Heiligen Schrift und kann völlig und hundertprozentig darin ruhen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ihr habt alle das fünfte Siegel gelesen und Bruder Brennim sagt im fünften Siegel, gemäß dem, was darin geschrieben steht, dass schon viele den Märtyrertod gestorben sind. Und dann ist der kleine Passus am Ende, dass sie sich gedulden sollen, bis auch ihre Mitbrüder vollzählig sind und genauso den Tod gefunden haben wie sie. Und wir wissen, Bruder Brennim sagte wortwörtlich, die 144.000 werden alle den Märtyrertod sterben. Das hat mir einen Schlag versetzt. Der Schrift gemäß ist das richtig. Aber dann sagt mir die andere Bibelstelle, dass sie auf dem Berge Zion sind, mit dem Lamm Gottes, und dass die Schar im Himmel singt. Und dass keiner das Lied lernen kann, als die 144.000, die als Erstlingsfrucht des Lammes erkauft worden sind, von der Erde. Dann nahm ich die Bibel und ging auf meine Knie. Ich sagte, mein Gott, dein Prophet hat zwar gesagt, der Rest wird noch getötet, aber er hat nicht gesagt, wo sie auferweckt werden. Ich sage, wo ist das denn? In der Heiligen Schrift. Irgendwo muss es doch drin sein. Und dann kann ich einfach warten und sagen, ja, ich werde warten, bis Bruder Brennim zurückkommt. Bruder Brennim braucht nicht zurückzukommen. Derselbe Geist Gottes, der auf allen Propheten ruhte, ist mit uns bis auf den heutigen Tag und wird mit uns sein, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Dinge, die gesagt worden sind, für die freuen wir uns und sind dankbar dafür. Den Rest lässt Gott uns Schritt um Schritt sehen. Und es gab eine Bibelstelle, die habe ich nie einordnen. Brüder sitzen auf der ersten Bank hier. Die wissen, dass wir über Offenbarung 20 gesprochen haben, ob in der Versammlung oder untereinander. Und immer war die Frage, wer ist die Schar aus Offenbarung 20, die enthauptet war, um des Wortes Gottes willen und so weiter und so weiter. Und dann heißt es, und es wurden Stühle gesetzt und ihnen ward das Gericht übertragen. Wisst ihr, dass dieselbe Bibelstelle im Propheten Daniel steht? Und Stühle wurden gesetzt und das Gericht wurde ihnen gegeben? Und dass es sich hundertprozentig auf Israel bezieht, denn die Entrückung und das Hochzeitsmahl selber wird schon in Offenbarung 19 beschrieben. Wie könnten in Offenbarung 20 Märtyrer sein? die zur Brautgemeinde gehören. Ihr braucht es nur richtig zu lesen. In Offenbarung 20 ist kein Wort geschrieben von Entrückung, kein Wort von Hochzeitsmahl, kein Wort von Verwandlung, kein Wort von der Posaune Gottes, kein Wort von der Stimme des Erzengels, kein Wort von der Auferstehung der in Christo Entschlafenen. Was steht da geschrieben? Und sie wurden wieder lebendig und herrschten als Könige zusammen mit Christus 1000 Jahre. Nichts von Entrückung, nichts von Hochzeitsmahl. Weshalb? Das ist die Erstlingsfrucht aus Israel, die 144.000, die dann mit zur ersten Auferstehung zählen, denn alles, was bis zum Beginn des tausendjährigen Reiches aufsteht, zählt zur ersten Auferstehung. Ob Juden oder Heiden, alle in ihrer Bestimmung. Erst, was nach den 1000 Jahren kommt, ist zweite Auferstehung, die dann zum Endgericht sein wird. Und so gibt es Bibelstellen, die man einfach im Laufe der Zeit nicht selber irgendwie ausgekundschaftet hat, sondern plötzlich wird es einem durch den Heiligen Geist gegeben. Und man weiß ganz genau, wohin sie gehören, nämlich in den Zusammenhang, in den sie hineinpassen, heilsgeschichtlich gesehen. Dann ist gar kein Problem mehr. Ihr könntet sogar, wenn ihr es richtig lesen würdet, fast den Sinn heraushören und die Sprache aus dem 5. Siegel. Es heißt hier wörtlich in Offenbarung 20 von Vers 5. Und ihr seht, dass es auch direkt vor Beginn des tausendjährigen Reiches geschieht. Vielleicht sollte ich sogar Kapitel 20 von Vers 1 lesen. Dann sah ich einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel zum Schlund und eine große Kette in seiner Hand hatte. Er ergriff den Drachen, die alte Schlange. Das ist der Teufel und der Satan, legte ihn auf 1000 Jahre in Fesseln, warf ihn dann in den Abgrund, verschloss den Eingang und brachte über ihm ein Siegel an, damit er die Völker nicht mehr verführe, bis die 1000 Jahre zu Ende sind. Danach muss er auf eine kurze Zeit noch einmal freigelassen werden. Wenn ihr mit mir zu Offenbarung 12 schnell gehen wollt, alles nur in Kürze heute Nachmittag. In Offenbarung 12 wird der Satan aus dem Himmel auf die Erde geworfen. In Offenbarung 20 wird er von der Erde in den Abgrund geworfen. Habt ihr das verstanden? Ist das klar? Das ist der Zusammenhang. In Offenbarung Kapitel 12 wird der männliche Sohn entrückt. Der Kampf entsteht im Himmel. Michael, vielleicht sollen wir es lesen, von Vers 7. Es erhob sich dann ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Auch der Drache und seine Engel kämpften. Doch gewannen sie den Sieg nicht und ihres Bleibens ward nicht länger im Himmel. So wurde denn der große Drache, die alte Schlange, die da Teufel und Satan heißt, der Verführer des ganzen Erdkreises, auf die Erde hinabgestürzt und seine Engel wurden mit ihm hinabgestürzt. Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen, jetzt ist das Heil, die Macht und die Königsherrschaft an unseren Gott gekommen und die Herrschergewalt an seinen Gesalbten. Denn hinabgestürzt ist der Ankläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagt hat, bei Tag und bei Nacht. Diese haben ihn um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen überwunden und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tode. Darum freuet euch ihr Himmel und ihr, die in ihnen wohnt, wehe aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist nun zu euch hinabgekommen und hegt gewaltige Wut, weil er weiß, dass seine Zeit nur kurz bemessen ist. Wenn dann diese kurz bemessene Zeit, und ich möchte, dass ihr das Bild vollkommen vor Augen habt, mit dem Augenblick der Entrückung, nämlich wenn die Brautgemeinde ihren Platz in der Herrlichkeit einnehmen wird, gibt es für den Teufel nichts mehr zu verklagen. Mit dem Moment steht die Brautgemeinde unanklagbar vollendet vor dem Angesicht dessen, der sie geliebt und erkauft hat. Und dann muss der Verkläger der Brüder herunter. Er kommt auf die Erde. Dann aber vor Beginn des tausendjährigen Reiches wird er geschnappt und gebunden und in den Abgrund getan. Und dann erst beginnt das tausendjährige Reich. Und es steht hier, Offenbarung 20 von Vers 4. Dann sah ich Thronsessel, auf die sich Richter setzten, und es wurde ihnen das Gericht übertragen. Dann sah ich die Seelen derer, die wegen des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren. Warum steht hier Seelen? Wenn ihr das im fünften Siegel nachschlagen wollt, genau dasselbe steht dort. Dann sah ich die Seelen derer, die Seelen derer. Man sah nicht die Person, nicht die Schar, nicht eine unzählbare Schar in weiß gekleidet, wie es bei der anderen der Fall ist, ihr wisst Offenbarung 7, da sieht man eine weiß gekleidete Schar. Man sieht nicht die Seelen der unzählbaren Schar, man sieht die unzählbare Schar selbst dastehen, stimmt's oder nicht? Hier aber sieht man die Seelen derer, die ermordet waren, im fünften Siegel unter dem Brandopferaltar, hier wieder der Rest, der dazugekommen ist, und zu der Zeit haben sie das Zeugnis Jesu, weil sie gläubig geworden sind an Christus, den Messias. Im Gegensatz zu dem, dass sie im fünften Siegel nur um des Zeugnisses willen ermordet waren, das sie hatten, aber es war nicht das Zeugnis Jesu, weil sie im Laufe der fast 2000 Jahre an Jesus Christus nicht geglaubt haben, weil Gott ihnen die Augen zugebunden hat, um sie uns aufzutun, damit wir das Heil in Christus erkennen. Und die natürlichen Zweige sind ausgebrochen worden, damit die wilden Zweige an ihre Stelle gesetzt werden könnten. Jetzt heißt es hier weiter, und nicht das Bild und das Tier und das Mahlzeichen angenommen und angebeten hatten. Da heißt es, sie wurden wieder lebendig. Es steht hier nichts, dass sie auferweckt worden sind. Es steht nichts von Verwandlung. Es steht nichts von Entrückung. Es steht nichts von Hochzeitsmahl. Nichts von der Stimme des Erzengels, wie das in Verbindung der Wiederkunft Jesu Christi steht, wenn er kommen wird, um die Seinen heimzuholen. Wenn er für uns kommt, dann kommt er mit der Stimme des Erzengels, mit der Posaune Gottes, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Und dann werden wir, die wir leben und übrig geblieben sind, verwandelt werden, und zusammen werden wir dem Herrn entgegengerückt in den Wolken des Himmels. Für uns aber ist nicht nur die Verheißung, im tausendjährigen Reich zu sein, aber für die Juden. Die Juden werden nicht bei der Entrückung und deshalb nicht beim Hochzeitsmahl teilnehmen. Jesus sagte, viele werden kommen und mit Abraham, Isaac und Jakob am Mahl teilnehmen, aber die Söhne des Reiches werden draußen sein. Sie werden draußen sein zu der Zeit, und die große Drangsal wird über sie kommen. Aber wenn dieser Zeitabschnitt der Drangsal vorüber ist, wird Gott die 144.000 dazu nehmen als die Auserwählten von Israel. Und dann haben wir die Auserwählten aus den Nationen und die Auserwählten aus den Juden. Und die Zahl ist voll. Und das tausendjährige Reich kann beginnen. Das ist Gottes heiliges Wort. Vollkommener und klarer kann es nicht gesehen oder gesagt werden. Wir brauchen über diese Dinge nicht mehr rumzurätseln oder rumzuraten. Sie sind so klar im Worte Gottes geschrieben. Nur muss sie der Heilige Geist jedem Einzelnen klar machen. Von diesen heißt es, genau wie von den beiden Propheten. Von den beiden Propheten heißt es in Offenbarung 11 nicht, und sie wurden nach 3,5 Tagen auferweckt, sondern Lebensgeist kam in sie hinein. Sie wurden wieder lebendig. Und genauso heißt es hier von dieser Schar, sie wurden wieder lebendig und herrschten als Könige zusammen mit Christus 1000 Jahre. Das ist ein Wort des Herrn, ganz gewiss. Und wir sehen hier weiter, selig und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung Anteil hat. Ob Juden oder Heiden, in beiden gibt es Auserwählte. Und die Auserwählten unter den Nationen kommen jetzt zur Erkenntnis der Wahrheit. Sie werden jetzt versiegelt mit dem Heiligen Geist. Sie werden jetzt hineingefügt als Glieder in den Leib Jesu Christi. Sie werden dem Haupt unterordnet. Lasst mich euch die Wahrheit sagen. Im Hause Gottes, in der Gemeinde des lebendigen Gottes, kann nicht jeder tun und reden, was er will. Hier soll Gott tun und reden, was er will. Und das müssen wir einmal alle begreifen und auch lernen. Ich habe selber vieles erst im Laufe der Zeit lernen müssen und sehen können, in welch einer Weise Gott der Herr durch den Heiligen Geist die Offenbarung seines Wortes gibt. Und ihr wisst, wenn wahre Knechte Gottes wie ein Paulus. Er sagt, ich, ein Knecht Jesu Christi, und Timotheus senden euch unseren Gruß. Er hat immer entweder gesagt, ich, ein Knecht Jesu Christi, oder ich, ein Apostel Jesu Christi. Immer hat er sich vorgestellt in dem Dienst, der ihm von Gott verordnet war. Wenn wir dann im letzten Kapitel der Heiligen Schrift überhaupt in Offenbarung 22 im 6. Vers lesen, hier steht geschrieben, dann sagte er zu mir, diese Worte sind zuverlässig und wahrhaftig, und der Herr, der Gott der Prophetengeister, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Bälde geschehen wird. Nicht seinen Predigern, sondern seinen Knechten. Prediger kann jeder sein, Evangelist kann jeder sein. Heute schreibt doch jeder hinter seinen Namen Evangelist oder Prediger oder sonst irgendeinen Titel. Man geht damit gar nicht sparsam um, und meistens je mehr Titel, umso besser. Und ich kenne jemanden, der hat in England für 60 Pfund den Doktortitel verpasst, wem er nur wollte, und hat ihm eine Urkunde gegeben, und dann heißt es Doktor so und so. Man kann heute Titel beschaffen, wie man sie nur haben möchte. Das alles zählt noch gar nicht. Hier heißt es, dass der Herr seinen Engel gesandt hat, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Kürze geschehen soll. Und wenn es mir niemand für übel nimmt, Brüder und Schwestern, ich rede nicht abermals in eigene Sache, es muss aber gesagt werden, der erste Satz, den der Herr gesprochen hat, war, mein Knecht, deine Zeit für diese Stadt ist bald um. Und der nächste, als das nächste kam, war, mein Knecht, die Zeit kommt, wenn sie auf dich hören werden. Das ist wahr hier und oben im Himmel. Weshalb? Gott weiß, was er sagt. Ich habe nicht darum gebeten. Ich habe nicht gewusst, dass es sein wird, dass es kommen wird. Aber wenn hier die Heilige Schrift sagt, dass er seinen Knechten anzeigen wird, was geschehen soll, dann meint die Schrift, was sie sagt. Und wenn er dieses Wort im Alten Testament nachschlägt, es ist immer in Verbindung mit den Propheten Gottes gewesen. Jedes Mal. Ob Gott zu Abraham sprach, er sagt, du bist mein Knecht, er war ein Prophet. Ich bin kein Prophet, bitte versteht das nicht miss. Aber wenn es geschrieben steht, was Gott, der seinen Knechten, den Propheten offenbart, immer in dem Zusammenhang mit prophetischer Offenbarung, um in den Dienst Gottes gestellt zu werden. Ein Evangelist ist ein von Gott gesetzter Mann, der das Evangelium verkündigt, aber noch lange nicht den prophetischen Heilsratschluss Gottes offenbart. Und darin besteht der Unterschied. Wir haben jetzt nicht nur die Zeit des evangelistischen Dienstes, sondern die Zeit der prophetischen Offenbarung. Und da nützt es nicht, ich bin Prediger so und so oder Evangelist so und so, sondern was Gott seinen Knechten geoffenbart hat und kundgetan hat, das muss in dieser Zeit verkündigt werden. Und ich kann mir nicht den Titel eines Evangelisten anmaßen. Mein ganzes Leben lang habe ich es nicht gekonnt. Ich habe nicht einmal geschrieben, Evangelist. Ich weiß nicht, warum. Sie ist mir oft genug nahegelegt worden. Die Brüder haben gesagt, das ist ein evangelistischer Dienst, wenn sie ein paar Leute bekehrten. Aber ich habe es nie in meinem ganzen Leben gemacht. Kein einziges Mal ist irgendwo dieser Titel in meinem Zusammenhang erwähnt worden. Aber eins hatte ich. Ich hatte die Sehnsucht, den Willen Gottes zu erkennen, sein Wort zu erkennen, um sein Volk gemäß seinem heiligen Worte zu unterweisen, damit sie in dieser Zeit nicht hin und her gerissen werden, sondern wissen, worum es geht. Die wohnen in Übersee und die wissen nur das, was Gott drüben getan hat. Und sie kümmern sich gar nicht um das, was Gott nach dem Heimgang Bruder Brennims getan hat. Und als wir jetzt auf den Fahrten drüben waren und Zeit hatten, um nachzulesen in all den Aussprüchen Bruder Brennims, kam ein Ausspruch, der mir ganz besonders wichtig erscheint, den ich hier heute vorlesen möchte. Ein Ausspruch gemacht in der Predigt God's Provided Way, Phoenix, Arizona, am 15. Januar 63. Es heißt hier, and you believe that Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Ihr glaubt, dass Jesus Christus derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit. And I'm here to make known his works and his ways. Und ich bin hier, um seine Werke und seine Wege kundzutun. I've been very reluctant on these things the 15, 16 years. Ich bin sehr zurückhaltend gewesen in diesen Dingen für die 15, 16 Jahre. I've been on the field, auf denen ich auf dem Missionsfeld war. But there is an hour coming. Aber Es kommt eine Stunde. Now, when something is fixing to take place. Es kommt eine Stunde, wenn etwas geschehen wird oder sich im Begriff ist zu geschehen. Es heißt dann weiter, the message will go to another nation. Die Botschaft wird zu einer anderen Nation gehen. Another people, ein anderes Volk. Die Botschaft wird zu einer anderen Nation, zu einem anderen Volk gehen. Und Bruder Branham sagt, ich habe 16 Jahre hat er gezögert, um das zu sagen. Hört, was er dann noch sagt. But while we are in the presence of the Holy Being, doch während wir in der Gegenwart des Heiligen Wesens sind, the church in America, I believe, is just about called out. Ich glaube, dass die Gemeinde in Amerika fast herausgerufen worden ist. Ihr wisst, was das bedeutet. Es bedeutet nichts mehr und nichts weniger, dass Gott den Kreis schließt. In der Zeit der Reformation, das haben wir seit Jahren gesagt, hat das teure Wort Gottes auf diesem Kontinent unter schwierigsten Umständen seinen Anfang nach der langen Zeit der Dunkelheit genommen, ist über den Atlantik gegangen, hat die Runde gemacht bis zur Westküste und dasselbe Wort, in derselben Weise, wie es dort geoffenbart wurde, ist es zurückgekommen zu dem Ausgangspunkt, wo es begonnen hat. Es ist keine Anmaßung, wenn ich heute hier sage, dass im April 66, als wir drüben waren, niemand wusste, was überhaupt noch gemacht werden könnte oder sollte. Aber Gott hatte uns im Voraus, das wissen die Geschwister, die an diesem Orte seit 1960 mit uns zusammen waren. Sie wissen es, in welch einer Weise Gott durch prophetische Offenbarung das, was geschehen sollte, im Voraus verkündigt hat. Und es ist geschehen. Wenn ich heute an dieser Stätte den Anspruch stelle, so soll Gott mir gnädig sein. Das wahre Wort Gottes, ohne Deutung, ohne Zusatz, ohne Spekulation, ist von dieser Stätte über die ganze Welt ausgegangen. Es ist viel ausgegangen, von überall. Aber womit begleitet, das ist die Frage. Ich bin heute nicht hier, um darüber zu urteilen. Meine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass diesem Worte Gottes nichts hinzugefügt und nichts davon weggetan wird. Und ich möchte mit euch allen vor Gott an jenem Tage bestehen. Bin im Grunde genommen von Herzen dankbar für die Gnade und das Vorrecht, das wir hatten, dieses kostbare, von Gott geoffenbarte Wort an die Enden der Erde zu tragen. Und ich bin dankbar für alle Gebete, die mich begleiten und für alle Geschwister, die hinter dieser Arbeit stehen. Gott, der Herr selber, hat seinen Knechten wissen lassen wollen und hat's ihnen wissen lassen. Denn jedes Mal, wenn Gott einen prophetischen Dienst gab, haben seine Knechte gehört und haben verstanden, was er zu sagen hatte, um dasselbe Wort, das die Propheten gebracht haben, darzulegen. Und ich bin der Überzeugung, Brüder und Schwestern, dass hier in unserer Mitte, ganz gleich, wer von den Brüdern aufstehen würde, um das Wort des Herrn zu verkündigen, es müsste und es würde sich in den Schranken bewegen, die Gott uns gesetzt hat, nämlich in den Schranken seines Wortes. Und da kommt niemand und bringt irgendwelche fantastischen Dinge, die vielleicht im Moment sich gut anhören, aber wir bringen das, was ewigen Wert hat, das, was bestehen bleibt in Zeit und in der Ewigkeit. Und dafür sind wir sehr dankbar. Ich weiß, dass Menschen da sind, sie wollen es nicht. Und man unterstellt uns einiges, ob brieflich oder mündlich. Man sagt, wir sind ein eingetragener Verein und dies und jenes, um nur die Glaubwürdigkeit, die Gott uns aus Gnaden gegeben hat, um das alles zu untergraben. Macht euch keine Sorgen, Gott lässt nichts untergraben. Sein Fundament ist stark und jede Schippe, die da angesetzt wird, wird abbrechen. Und jeder, der daran arbeitet, wird sich wund arbeiten und wird die Schmerzen selber davon tragen. Denn der Herr selber wird dafür sorgen, dass sein Wort weiterhin hinausgetragen wird. Wir haben gar keine Sorgen. Wir fühlen absolut keine Bitterkeit in unserem Herzen. Leid tut es uns nur, wenn Menschen in einer solchen Weise hin und her gerissen werden. Alles unter dem Vorwand. Ja, Bruder Frank, der sagt nicht genau, was Bruder Brenham gesagt hat. Natürlich, alles unter dem Vorwand. Brüder und Schwestern, ich möchte auch darüber gar nichts sagen. Vielleicht haben diese Leute auch recht. Aber denn, auch wenn sie recht hätten, dann müssten sie zu mir kommen und mir nachweisen, wo ich etwas nicht richtig sage. Stimmt's oder nicht? Dann müssten sie zu mir kommen und sagen, Bruder Frank, da und dort ist die Sache nicht in Ordnung. Und ich habe es oft genug gemerkt, sogar jetzt in einem letzten Brief, dass Menschen Dinge sagen und nur weil sie ihr Englisch nicht auf Vordermann gebracht haben, verstehen sie den Sinn nicht und können dann die Übersetzung auch nicht verstehen. Uns ging es darum, um den echten Sinn wiederzugeben, der in den englischen Predigten enthalten ist. Um mehr geht's uns gar nicht. Und wir sind uns da keine Schuld bewusst und haben ein gutes Gewissen vor Gott und Menschen. Ich habe einem Bruder gesagt, und wenn ich hier nicht so gut übersetze, dann hat Gott den Fehler gemacht und nicht ich, als er mich berufen hat. Denn er wusste ganz genau, in welch einer Weise ich übersetzen werde. Ich sagte, wenn du meinst, dass Gott dich berufen hat und du kannst es besser, dann mach du es doch von jetzt ab. Nein, sagte er dann, nein. Ja, er kann es auch nicht besser, sagt, ich kann es in keinem Fall. Ich sage, was willst du denn von mir? Nicht? Aber es sind alle Schwätzer, Schwindler, die umhergehen. Und Paulus sagt, unter den Judenchristen und unter den Heidenchristen gibt es Schwindler, Schwätzer, die umhergehen. Anstatt arbeiten zu gehen, stehlen sie den Leuten die Zeit und das Geld, sagen am Schluss, Gott segne euch. Aber der Segen ist ja dahin. Nach all solchen Gesprächen ist aller Segen dahin. Ich möchte etwas sagen. Die Zeit ist gekommen, wo wir nüchtern und klar sein müssen. Und noch eine Berufung, die ein Mensch zu haben meint, muss erst einmal bestätigt werden in der Gemeinde. Ein Paulus und ein Silas und ein Barnabas und wie sie alle heißen, sie waren längst von Gott berufen. Und in der Gemeinde zu Antiochien, Apostelgeschichte 13, da hielten sie dem Herrn einen Gottesdienst. Und plötzlich sprach der Geist, sondert mir aus, Paulus und Barnabas, zu dem Dienst, zu dem ich sie verordnet habe. Was war's? Eine Bestätigung innerhalb der Gemeinde, dass hier ein göttlicher Auftrag und eine göttliche Berufung vorliegt. Heute sagt jeder, Gott hat mich berufen. Aber der Mann dort in Kanada, der war ganz gescheit. Er ging gleich zu dem Bruder und sagte, du hast von der Berufung erzählt. Wann war sie? Wie war sie? Was hat der Herr gesagt? Wie lautet der Auftrag, den er dir gegeben hat? Na ja, das müsst ihr doch sehen, sagt er dann. Müsst ihr doch sehen, das weiß ich nicht, das müsst ihr doch sehen. Da müsst ihr sehen. Ja, sehen kann man vieles. Aber vielleicht auch durchschauen. Man kann auch vieles durchschauen. Und die Zeit ist gekommen, wo man Dinge durchschauen muss. Ich glaube, dass Gott alle zur Rechenschaft ziehen wird, die in der herausgerufenen Gemeinde jetzt noch Unheil stiften. Und da ist eine Weissagung irgendwo in unserer Mitte gekommen, dass Gott mit allen ins Gericht gehen wird, die unter den herausgerufenen abermals Unfrieden und Unheil stiften, und all diese Dinge anrichten, nur um sich hoch im Kurs zu verkaufen. Die Heilige Schrift sagt, ein jeder aber verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Du brauchst keinen anderen zu verleugnen. Verleugne dich selbst, das genügt. Den Rest wird Gott schon tun. Anders geht's nicht. Nicht in der Nachfolge des Herrn. Man kann nicht mit den Ellbogen nach allen Seiten schmeißen und mit den Füßen nach allen Seiten treten, um sich so den Raum zu verschaffen. Das geht nicht. Es geht nur eins. Aufgrund einer göttlichen Berufung und eines Auftrages, das Wort des Herrn so zu verkündigen, wie es geschrieben steht. Und ich wünschte, dass alle Kinder Gottes zu Verstande kommen würden und wüssten, was wir Gott in dieser Zeit schuldig sind. Dass wir allem unnützen Gespräch und Geschwätz einmal absagen und ins Gebet gehen und sagen, Herr, die Stunde ist spät und dein Kommen ist nahe. Schenk uns Gnade, vor deinem heiligen Angesicht so zu leben, dass wir bereit sind, wenn du wiederkommst. Denn es könnte ja jeden Augenblick sein. Wir brauchen eins. Wir müssen feste zusammenstehen. Schulter an Schulter. Herz an Herz. Und das Werk Gottes treiben wie nie zuvor. Um noch die Enden der Erde zu erreichen. Ehe wir abgeflogen sind, bekamen wir die Post, dass die Predigten jetzt ins Chinesische übersetzt werden. Wenn ihr wüsstet, in wie viele Sprachen diese Predigten übersetzt werden und wem sie schon in der ganzen Welt zum Segen geworden sind, ich frage euch heute vor Gott und vor den Menschen, was haben die Schwätzer, die im Lande auf und ab reisen, um Unheil zu stiften, was haben sie in der ganzen Welt getan zur Förderung und zur Offenbarung und zur Verbreitung des Wortes, das Gott uns anvertraut hat? Einen Dienst, den Gott gibt, der ist nicht hier unter dem Deckmantel und dort unter jenem, und der ist für die ganze Welt. Jeden Dienst, den Gott gegeben hat, hatte weltweite Bedeutung, und Gott hat dafür gesorgt, dass es bis an die Enden der Erde gedrungen ist. Und ich hoffe nicht, dass ich abermals in eigener Sache sprechen musste, aber Gott hat die Türen geöffnet und die Wege gebahnt. Ihm allein sei der Dank und die Anbetung. Ich wollte euch nur gesagt haben, es kommt Furchtbares auf uns zu. Von Menschen, die zerrütteten Sinnes sind und die aber immerhin zu uns allen unter der Fahne kommen. Ich glaube, die Endzeitbotschaft. Brennen war der Prophet. Das ist ja die Masche, unter der man sich in dieser Zeit zusammenfindet. Das ist ja das Erkennungszeichen. Aber Freunde, nicht alle, die davon reden, haben etwas damit gemeinsam. Es gibt zu viele, zu viele. Und ich kann mich heute noch erinnern, am Anfang waren wir alle großzügig, haben diesem und jenem Bruder und Schwester die und jene Adresse gegeben. Und was ist draus geworden? Wir haben jetzt noch einen Brief liegen aus Norddeutschland von einem Bruder, der oft genug gekommen ist. Und die Schwester schreibt, ich hoffe zu Gott, dass ich die furchtbaren Erfahrungen vergessen kann. Aber sie meint, es wird wohl nicht mehr möglich sein. Aber ich bitte, dass Gott sie mir verwischt, damit ich nicht immer daran denken muss. Was ist es? Menschen reisen herum, hören auf zu arbeiten. Ein anderer rief mich an und sagt, ich werde die Polizei informieren. Was ist es? Die Leute sind schon über 2 Monate von zu Hause weg, kümmern sich um nichts mehr. Aber was ist es? Sie wollen ja auch mitmischen. Hier wird nicht gemischt. Hier werden die Dinge ganz klar ausgesprochen. Und wenn jemand meint, ich fühle schlecht, ich fühle ganz gut. Ich fühle ganz gut, nachdem ich all die Dinge gesagt habe. Auf meinem Gewissen sind sie nicht mehr. Denn die Verantwortung vor Gott, die nimmt mir niemand ab. Und wenn ich es nicht klar genug sage, dann werden es manche Leute nicht verstehen. Und deshalb ist es gesagt worden, und jeder weiß jetzt, woran er ist. Mit Gottes Hilfe werden wir weiterhin übersetzen und werden tun, was wir können, um das von Gott geoffenbarte Wort herauszubringen. Aber alles unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und wir sind so froh, dass der Herr bis hierher geholfen hat. Und wir sind der Überzeugung, er wird weiterhin helfen. Und ich sage euch noch etwas, wie damals in der Zeit noch, ob wir nach Jeffersonville schauen. Ich sage das jetzt nicht als Nachteil, weder für uns noch für dort. Aber zur Zeit Moses, als er seinen Dienst getan hat, geschah etwas im Lager Israels durch die engsten Mitarbeiter und Brüder des Mose, sogar durch Aaron, der im Handumdrehen ein gegossenes Kalb gemacht hatte, und sagt, das ist unser Gott, der wird jetzt vor uns hergehen. Der hat uns aus Ägypten herausgeholt. Ich hätte dem Ding einen Fußtritt gegeben. Aber was war es? Ein solcher Mensch. Und wir sagen, ach, der Aaron, der hatte ja nicht alle beisammen. Wie viele gibt's heute, die dasselbe tun? Und es ist absolut nichts Befremdendes für mich, dass da, wo Gott mit der Feuersäule herabkam, da, wo er sich geoffenbart hat, da, wo Gott die größten Dinge, die in dieser Generation geschehen sind, getan hat, gerade dort muss man wachen. Und ich sage euch hier, ich sage, dieser Ort, an dem wir uns heute befinden, ist ein Ort, an dem mehr gewacht werden muss als irgendwo auf der Erde. Der Ort, wo Gott sich offenbart, da wird der Satan böse. Lest Hiob 1, Vers 8, Hiob 2, Vers 1. Als die Söhne Gottes versammelt waren, kam der Teufel und stellte sich unter sie. Und der Herr spricht, woher kommst du? Und er sagt, ja, ich bin auf der Erde umhergereist und habe Unheil angestiftet. Ja, das kann ich sehen, sagt der Herr. Aber an Hiob hast du nichts ausrichten können. Da, wo die Söhne Gottes sich versammeln, da, wo Gott sich offenbart, da, wo die göttlichen Dinge sind, da wird der Teufel hinkommen und irgendein Unheil stiften wollen. Wir haben es hier erlebt im Saal. Leute kommen nicht, um Gottes Wort zu hören. Sie kommen nur, um Adressen zu sammeln, um dann hin und her hinzugehen und den Leuten einzuheizen. Das stimmt. Der Teufel kommt und sammelt hier Adressen. Und oh, jeder, der herkommt, ein Mütterchen denkt, ach ja, jeder Bruder, der spricht mich jetzt so nett an, nicht wahr? Und sagt, könntest du mir mal deine Adresse mitteilen? Ja, gern. Wir kommen gern mal vorbei, nicht wahr? Und nicht nur vorbei, auch rein, nicht? Nachher ja auch rein, nicht? Und was man dann später hört, ein Brief kommt an. Bruder Frank, wir waren in Krefeld. Wir dachten, es sind alles gläubige Menschen. Alles, die ein Herz und eine Seele sind. Aber jetzt kommt ein Bruder so und so. Dem haben wir die Adresse dort gegeben. Wir wussten es ja nicht. Und jetzt sind wir in großer Not. Was sollen wir machen? Es kommen nicht alle hierher, um sich segnen zu lassen. Es kommen nicht alle her, um die Einheit des Geistes festzuhalten in dem Band des Friedens. Es gibt Menschen, die haben andere Motive, aber sie werden bald offenbar. Auch das habe ich gar nicht sagen wollen. Jetzt ist gesagt, niemand sei mir böse. Ich hab's nicht böse gemeint. Ich wollte euch alle nur mahnen und sagen, dass es hier darauf ankommt, wie jeder Einzelne vor Gott steht. Hier geht's nicht um die Masse, hier geht's um den Einzelnen, der offenbar werden muss in seinem Inneren vor dem allmächtigen Gott. Niemand kann hier untertauchen, hier wird alles offenbar. Hier wird alles offenbar. Jeder steht hier einzeln vor dem lebendigen Gott und hat sich Rechenschaft abzulegen. Im Großen und Ganzen sind wir voller Zuversicht und voller Trost, dass Gott alles wohlmachen wird und sein Werk vollenden auf den glorreichen Tag der Wiederkunft Jesu Christi. Teure Geschwister, wenn ihr das, was hier gesagt worden ist, wenn ihr es glauben könnt, glaubt es. Gott wird uns segnen. Ich habe kein anderes Interesse. Ich habe kein eigenes Motiv. Ich habe gar nichts. Und wenn Gott jemand anders gebrauchen will, solle ihn gebrauchen. Ich werde hinter ihm stehen. Aber solange er mir Kraft gibt, sein Wort zu verkündigen, werde ich es verkündigen. Mit der letzten Faser meines Herzens, aus voller Überzeugung, dass alles vergehen wird, auch alle Deutungen. Aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Ihr wisst, Bruder Brennen hat ein Zelt gesehen und die Dinge, die im Zelt geschehen werden mit den gewaltigen Heilungen, dass jemand, der nur einen Arm hatte, der hatte plötzlich zwei und wer ein Bein hatte, der hatte dann zwei und es geschah ein Schöpfungswunder, gewaltige Dinge. Und die Brüder drüben haben natürlich ein Zelt, sie haben ein Flugzeug, sie haben alles bereit und denken, wenn Bruder Brenim kommt, nicht wahr, dann wird das alles geschehen. Wir wissen, dass oft Dinge, die man im Irdischen sieht, eine geistliche Bedeutung haben können. Stimmt's oder nicht? Was war's? Ein Petrus ist im Haus des Cornelius oder irgendwo, als er dorthin gehen sollte. Er sieht ein Leinentuch vom Himmel herabkommen. Und da sieht er alles Vieh da drin, das kriecht und das Gewürm in diesem Tuch. Und er sagt, mein Gott, ich habe noch nie so etwas Schreckliches gesehen oder gegessen. Was ist das hier? Das ist alles unrein, sagt der Petrus. Und der Herr sagt, halte du nicht für unrein, was ich gereinigt habe. Durch solch ein Gesicht mit kriechendem Getier zeigt der allmächtige Gott aus dem Himmel seinem Knecht und Apostel, dass er jetzt die Heiden nicht mehr als unrein, sondern als rein zu betrachten hat, denn sie sind mit in der Erlösung eingeschlossen. Wenn er gesagt hätte, hört mal her, wer dahinter hat gesagt, hör mal, ich hatte ein Gesicht mit allem Vieh, mit allem Gewürm, mit hat's mir vorgeekelt, seid ihr das alle hier, die hier heute versammelt seid? Was wäre dann gewesen? Versteht ihr, was ich meine? Was wäre dann gewesen, wenn der Petrus mit einem Gesicht Gottes, mit einer Vision, die er gehabt hat, in das Haus des Cornelius gegangen wäre und er gesagt, entschuldigt, liebe Brüder, ich möchte euch alle gar nicht beleidigen, aber seid ihr das kriechende Gewürm, das hier zusammengekommen ist? Nein, er hat die Vision doch geistlich verstanden. Er hatte die Offenbarung durch den Heiligen Geist. Und er sagte, das tue ich euch kund. Gott hat euch die Tür zum Glauben aufgetan. Er hat überhaupt nichts erwähnt von der Vision. Er hat das gesagt, was ihm durch die Vision von Gott geoffenbart wurde. Und genau das brauchen wir bis in die heutige Zeit. Und wenn ihr mir nochmals nicht böse seid, dann sage ich euch etwas. Im April 62, als der Herr sprach, dass ich die Speise einlagen und die Lebensmittel einlagen sollte. Wisst ihr, was als erstes erwähnt wurde von den Lebensmitteln? Kartoffeln. Kartoffeln Das höre ich heute in meinen Ohren. Kartoffel, Mehl, Öl und all die Bestandteile. Soll ich euch sagen, dass ich mich geschämt habe, darüber zu sprechen? Aber einigen habe ich ja auch gesagt. Meine Brüder, die wissen das. Denen habe ich das gesagt. Und wisst ihr, wir haben Kartoffel eingelagert. Für mich sind Kartoffel Kartoffel. Oder was sind sie für euch? Vielleicht Erdäpfel, was? In Holland, Artäppel. Jawohl. Nein, Leute, was war es? Und als ich dann zu Bruder Brenim kam, ich brauchte kein einziges Wort sagen. Er sah, Bruder Frank, die Hungersnot, die Gott senden wird, das ist doch keine irdische Hungersnot. Und die Speise, die ihr einlagern solltet, ist doch keine irdische Speise. Gott wird einen Hunger nach seinem Worte senden. Und die Speise, die ihr einlagern sollt, ist das von Gott geoffenbarte Wort für diese Zeit. Mein Gott, hilf mir. Was hab ich denn verstehen können? Wenn der Herr sagt Kartoffel, dann hab ich doch Kartoffel verstanden, oder nicht? Aber es hat doch nicht Kartoffel gemeint, es hat doch nicht Mehl, es hat nur die Bestandteile des Lebens gemeint, die man benötigt, um irdisch bestehen zu können. Und jetzt der geistliche Sinn. So kann das mit dem Zelt sein. Ich bin keine Autorität, ich kann es nicht sagen. Aber ich weiß, als ich in Afrika war und gesehen habe, die Braut aus den osteuropäischen Ländern. Und der erste Bruder, ungefähr 52 Jahre alt, ich umarme ihn, begrüße ihn. Und war froh, es sah aus, als sei er der Führer, ein russischer Bruder. Und die Stimme über der Plattform sagt, das ist die Braut aus den osteuropäischen Ländern. Und sie kam in einen riesigen Saal, anschließend, als sich der Rest schon gesetzt hatte, hinein und nahm ebenfalls Platz. Was wissen wir? Wir gehen noch keine Spekulationen nach. Wir freuen uns in dem Herrn, unserem Gott, für die Offenbarung seines Wortes und seines Willens. Und er wird alles herrlich hinausführen auf den Tag seines Kommens. Wir können euch nicht länger aufhalten. Lasst uns noch gemeinsam das Mahl des Herrn feiern. Und ich habe heute eine dringende Bitte. Auch das wollt ihr mir bitte vergeben. Heute müsst ihr mir 7x7 Mal vergeben. Der Herr wurde von Petrus gefragt, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? 7x genug? 7 habe ich jetzt schon hinter mir wohl heute hier. Vergib mir 7x7 Mal. Und das ist eine ganze Anzahl. Aber ich möchte heute sagen, jeder sollte am Abendmahl teilnehmen, der keinen Nebengedanken, der nichts Arges in seinem Herzen hat, der mit freiem Gewissen, mit vollem Herzen, in der Einheit des Geistes, des Glaubens und des Wortes mit uns und mit Gott verbunden ist. Denn ich sage euch eins, Gott sieht alles. Und der Teufel wartet nur auf den Moment, um in die Menschen hineinzufahren. Gerade beim Abendmahl würde ich mit gar nichts spielen. Wer nicht absolut die Dinge abgegrenzt hat und sich dessen bewusst ist, wo er steht, der tut fast besser. Er lässt es an sich vorübergehen. Das Abendmahl ist kein Spiel. Jeder soll daran teilnehmen. Aber wie die Schrift sagt, so wie wir alles Glieder sind, so teilt sich dieses eine Brot in viele Stücke. Und wir sind viele Glieder und bilden den Leib des Herrn. Ein jeder, der verbunden ist mit Gott, mit uns, mit seinem ganzen Volke, aber in dem Wort des Herrn, nicht in einer Deutung, nicht in einer Auslegung, nicht in einer Spekulation, sondern in dem, was Gott uns in seinem Worte hinterlassen hat, der ist herzlich willkommen, um das Mahl des Herrn mit uns zu feiern. Aber wie die Schrift sagt, ein jeder prüfe sich selber, und danach esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Das möge Gott uns geben. Ich möchte diese beiden Bibelstellen lesen aus 1. Korinther, dem 10. Kapitel, und dann aus 1. Korinther 11. Es heißt hier in 1. Korinther 10 von Vers 16, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft mit dem Blute Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft mit dem Leibe Christi? Weil es ein einziges Brot ist, sind wir trotz unserer Vielheit doch ein einziger Leib, denn wir alle teilen uns in das eine Brot. Haben wir diese Bibelstelle verstanden? Es ist die Gemeinschaft mit dem Blute Christi, die Gemeinschaft mit dem Leibe Christi, eine vom Geist Gottes, eine innige, eine aufrichtige, eine Gemeinschaft des Geistes, die wir hier an dieser Stätte pflegen. Es ist keine Gemeinschaft des Fleisches, nicht eine Gemeinschaft, dass man untereinander Verbindungen aufnimmt oder Besuche macht, sondern eine Gemeinschaft des Geistes in den Dingen des Geistes. Und wir alle als Glieder sind der eine Leib des Herrn in dieser letzten Zeit. Und in diesem Leib sind die Gaben und sind die Dienste und die Ämter. Und diesem allem sind wir unterordnet von Gott aus. Es kann niemand mehr tun, was er will. Wir sind alle unter der Führung und Leitung des Heiligen Geistes. Christus ist das Haupt. Und wir sind seine Glieder. Gemeinsam bilden wir den einen Leib in dem Herrn. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft mit dem Blute Christi. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft mit dem Leibe Christi. Weil es ein einziges Brot ist, sind wir trotz unserer Vielheit doch ein einziger Leib, denn wir alle teilen uns in das eine Brot. Das hat Paulus in diesem Zusammenhang vom Abendmahl zu sagen. Im 11. Kapitel lesen wir von Vers 23, denn ich habe es meinerseits vom Herrn her so überkommen, wie ich es euch auch überliefert habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, dies ist mein Leib für euch, dies tut zu meinem Gedächtnis, ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wer daher in unwürdiger Weise das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der wird sich am Leibe und am Blute des Herrn versündigen. Jedermann prüfe sich also selbst und esse dann erst von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer da isst und trinkt, der zieht sich selbst durch sein Essen und Trinken ein Strafurteil zu, wenn er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Bis hierher dieses teure und heilige Wort Gottes. Lasst uns den Leib des Herrn unterscheiden. Der Leib des Herrn ist seine Gemeinde und er ist das Haupt. Ihm unterordnet, von seinem Leben durchdrungen, von seinem Geiste geleitet, seinen Willen ausführend, in seinen Wegen wandelt, ein Herz und eine Seele. Es sollte nichts mehr da sein, dass wir anders oder unterschiedlich sehen. Wir sollten alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangt sein. Und wenn etwas da ist, das noch kundgetan werden soll, Gott wird es tun, wenn die Stunde dafür kommt. Möge er uns wachsam erhalten, in seinem Worte erhalten und stets mit uns sein. Und ich möchte die Worte, die Bruder Branham selber geprägt hat, sagen, in dem Moment, wo ihr das Wort Gottes verlässt, verlässt Gott euch. Gottes Wort ist allein maßgebend in allem, was wir glauben und was wir tun. Heute Vormittag hörten wir von der Stimme Gottes und die Stimme Gottes spricht eine deutliche Sprache in allen Dingen. Dazu bedarf es keiner Deutungen und keiner Spekulationen. Die Stimme Gottes sagt uns über das Abendmahl, was wir wissen sollen. Ein jeder prüfe sich selbst und danach esse er. Wir verkündigen den Tod Jesu Christi, bis er wiederkommt. Das Brot repräsentiert den Leib des Herrn. Der Wein, das Blut, wir wissen, er hat sich am Kreuz auf Golgatha schlagen und martern lassen. Aber durch seine Wunden sind wir geheilt und er hat sein Blut vergossen zur Versöhnung für viele. Und wir dürfen zu diesen vielen gehören und dem Herrn, unserem Gott, die Ehre darbringen. In dieser Stunde wollen wir in besonderer Weise nach Golgatha im Geiste blicken, unseren geliebten Herrn und Heiland, als das Lamm Gottes sehen und wissen, was er für uns getan hat, und der Hoffnung und des Glaubens leben, dass er alles wohlmachen wird, denn er hat das gute Werk begonnen und wird es vollenden auf den glorreichen Tag seiner Wiederkunft. Möge der Herr, unser Gott, uns reichlich segnen und Selbsterkenntnis schenken, Buße schenken, tiefe Einkehr, dass auch Tränen kommen könnten, wenn es sein soll, dass ein Zerbruch käme, wenn es nötig ist, dass wir nicht so gehen, wie wir gekommen sind, sondern hier an dieser Stelle den Herrn, unseren Gott, aufs Neue erleben könnten und dass all unsere Herzenshärtigkeit von uns genommen wird und wir in tiefer Beugung, wie der Liederdichter, sing dich Blicke voll Beugung und Staunen hinein in das Meer seiner Gnad. Das wollen wir in dieser Stunde tun, voll Beugung und Staunen hineinschauen in das Meer seiner Gnad. Ein anderer Liederdichter singt, zähl das Gute, das dir Gott getan, das begegnet dir auf deiner Bahn, und du wirst bald merken, was du alles schon empfangen hast. Und so ist es auch. Wir wollen absehen von allem, was nicht gut ist, und auf den schauen, der uns gesegnet hat, der uns mit einer hohen und herrlichen und himmlischen Berufung gerufen hat, der uns auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir seine Herrlichkeit schauen. Es wäre Gottes Wohlgefallen, wenn jeder Einzelne heute hier mit Gott ins Reine kommen könnte, um dann am Mahl des Herrn teilzunehmen. Glauben wir alle das von Gott geoffenbarte Wort für diese Zeit? Dann sagt einmal Amen. Amen. Sind wir alle bereit, das Abendmahl zusammen zu feiern, hier vor dem Angesicht des Herrn? Dann sagt auch einmal Amen. Amen. Dann werden wir es auch droben zusammen feiern. Auch droben werden wir es zusammen feiern. Das große Hochzeitsmahl des Lammes. Selig sind, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Hier auf dieser Erde ist es ein Vorübergehen. Aber dann werden wir für immer bei dem Herrn sein. Ich möchte bei dieser Gelegenheit nur kurz die Erwähnung mit der Fußwaschung machen und hoffe, dass ihr alle bleibt und dass niemand nach Hause gehen muss. Es werden ja andere Bahnen noch gehen und Busse. Ich möchte einmal, dass wir alle, die wir hier versammelt sind, vor dem Angesicht Gottes uns beugen, vor dem Gott aller Gnade und aller Barmherzigkeit und sagen, Herr, und wenn es das Geringste ist, das du von mir forderst, ich möchte alles erfüllen, was du sagst. Ich habe es ja am Mittwochabend wohl erwähnt. Es steht in der Bibel geschrieben, der Herr wird sogar das Glas kaltes Wasser, das wir einem dargereicht haben in seinem Namen, das wird er nicht vergessen am Tage der Belohnung. Ihr mögt sagen, ein Glas Wasser, was bedeutet es schon? Es kann viel bedeuten, wenn einer am Verdursten ist. Es kommt immer auf die Lage und auf die Situation an. Brüder und Schwestern in dem Herrn, Gott fordert nicht mehr von uns, als dass wir tun können. Als ich die Fußwaschung nicht verstand, aber so viel habe ich gesagt, Herr, ich möchte vor deinem Kommen zumindest einmal die Gelegenheit gehabt haben, dein Wort in die Tat umzusetzen, damit es mich nicht verklagt und richtet an jenem Tage. Und ich habe es hinausgeschoben und hinausgeschoben in der Annahme, die Geschwister werden das nicht verstehen. Und als der Tag da war, haben sie es alle verstanden. Warum? Weil es nicht in einem Kommando gesagt wurde, sondern einfach aus Liebe haben wir Gottes Wort gelesen. Und der Heiland sagt bei der Fußwaschung, ich habe euch, lasst es mich bitte lesen, dann wisst ihr doch besser, dass ich hier nicht auswendig lese, sondern dass ich das lese, was tatsächlich in der Bibel geschrieben steht. Es steht hier in Johannes 13, Vers 14. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr verpflichtet, einander die Füße zu waschen. Kann jemand von euch etwas anderes aus diesem Vers herauslesen, wie in der Bibel geschrieben steht? Ich nicht. Ich kann nur das lesen, was in der Bibel geschrieben steht. Deutungen kann jeder geben, aber die sind nicht für uns. Für uns ist Gottes Wort. Wer die Deutungen haben will, der behalte sie für sich. Hier an dieser Stätte ist Gottes Wort allein maßgebend. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr verpflichtet, einander die Füße zu waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit ihr ebenso machet, wie ich an euch getan habe. Und lass mich diese Bemerkung tun, auch die sei mir vergeben. Der Herr Jesus hat seinen Jüngern nicht die Sandalen geputzt oder die Schuhe, sondern hat ihnen die Füße gewaschen. Es gibt genügend Prediger, man hat es mir selber gesagt, Bruder Frank, ich putze doch einem Bruder die Schuhe und dann habe ich dasselbe getan. Das ist lange nicht dasselbe, überhaupt nicht dasselbe. Die Schuhe sind nicht die Füße. Und wenn in der Bibel geschrieben steht, der Herr hat die Füße gewaschen und wir sind verpflichtet, einander zu tun, wie er an seinen Jüngern getan hat, dann lasst uns Gottes Wort glauben und nicht die Deutungen eines Menschen. Und der Bruder, der mir das gesagt hat, der hat gewiss bis heute noch keinem anderen die Schuhe geputzt. Er hat sie sich aber selber oft genug putzen lassen. Und so sieht man, dass Leute sehr schnell etwas sagen, nur um etwas zu sagen, ohne dass sie wissen, was sie tun. Vielleicht begreifen sie nicht, dass es nicht der Geist Gottes ist, der durch sie redet. Hier heißt es weiter, ebenso machet, wie ich an euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Knecht steht nicht höher als sein Herr und ein Apostel nicht höher, als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr danach handelt. Wir wissen es und wir möchten selig sein. Und selig ist, wie steht es in der Offenbarung, selig sind alle, die da hören. Die Worte der Weissagung dieses Buches, Seligkeit ist, den Willen Gottes zu erkennen und zu tun. Selig seid ihr, so ihr es wisst, dass ihr danach tut. Heute habt ihr es gehört, jetzt wisst ihr es, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Ja, oder kann jemand etwas anderes aus der Bibel lesen? Was hat der Heiland gesagt in der Seligpreisung dort am Ölberg, in der Predigt dort? Er hat immer zugesagt, selig sind die, selig sind die. Und er hat aufgezählt, eins nach dem anderen, eins nach dem anderen. Wir möchten selig sein. Lasst uns jedes Wort, das uns die Seligkeit vor Augen stellt, in der Tat ausleben und ausführen, damit wir eingehen können zu des Herrn Freude, dass wir nicht zu kurz kommen, sondern bereit sind, wenn Jesus kommt. Wir laden herzlich alle ein, am Abendmahl und an der Fußwaschung teilzunehmen. Ihr wisst, einmal noch im alten Saal wollte ich es freistellen. Ihr erinnert euch dran. Und der Geist Gottes hat mich gestoppt. In dem Moment, wo ich im Begriff war zu sagen, es ist jedem freigestellt, ihr erinnert euch alle noch daran. Ihr erinnert euch alle daran. Ich war gerade im Begriff zu sagen, es ist jedem freigestellt. Und in dem Moment wurde ich gestoppt. Und es ist mir, lest doch, was geschrieben steht. Es ist keinem freigestellt. Ich, der Herr, euer Meister, habe euch ein Beispiel gegeben, nicht, dass ihr es einander freistellt, sondern dass ihr einander tut, wie ich an euch getan habe. Anders geht's nicht. Anders geht's nicht. Und so wollen wir es ausführen. Niemand habe den Eindruck, als machen wir daraus etwas Besonderes. Ihr habt uns nie darüber predigen oder schreiben gehört. Aber wenn es hier im Hause Gottes darauf ankommt, die biblischen Dinge einzuordnen, so wollen wir sie einordnen nach bestem Wissen und Gewissen. Zu eurer Orientierung möchte ich sagen, dass ich sehr erstaunt war, vor vielen Jahren in der Gemeinde Bruder Brennems zu sehen, dass sie das Abendmahl und die Fußwaschung haben. Und seit dem Tage, als ich dort gesehen habe, dass die Fußwaschung in der Gemeinde praktiziert wird, wusste ich, dass es dazugehört und sein muss. Gezögert haben wir anfangs, aber dann kam die Zeit, als wir es auch hier getan haben. Und jedes Mal ist es uns allen ein großer Segen geworden. Lasst uns aufstehen zum Schlussgebet. Himmlischer Vater, wir danken dir gemeinsam aus der Tiefe unseres Herzens für deine gnädige Heimsuchung an diesem Wochenende, für jeden Gedanken deines Wortes, für das Abendmahl, das wir miteinander und mit dir haben durften, für die Fußwaschung, für die Gemeinschaft untereinander und mit dir, für alle Segnungen, für alle Liebe, für alles. Mein Gott, verbunden in deiner ewigen Liebe, werden wir bald zu Hause sein, an jenem Strand, und der Pilgerstab wird zur Seite gestellt sein, und die Krone wartet unser, die Siegeskrone. O Gott, mach uns zu Überwindern, mach uns zu Menschen, die in deinen Wegen wandeln, die mit dir verbunden sind, gekrönt mit deiner Gnade und mit deiner Barmherzigkeit, versiegelt mit dem Heiligen Geist auf den Tag deines Kommens. Herr, wir preisen dich und wir beten dich an. In Jesu Namen. Amen.